Um die 40 wandern eine staubige Straße entlang. Der Tag neigt sich langsam dem Ende zu, die Sonne dem Horizont. Der heiße Tag kühlt etwas ab. Optimale Bedingungen für eine Wanderung. Den zwei Männern ist aber irgendwie gar nicht danach zumute. Es geht ihnen überhaupt nicht gut. Schweigend, betrübt und tief enttäuscht gehen sie ihren Weg. Ihre Gedanken schweifen immer wieder ab zu dem, was sich in den letzten Tagen zugetragen hat. Wenn sie anfangen zu reden, dann enden sie immer wieder bei der Frage, wie konnte das passieren? Ich verstehe es nicht. Warum? So wandern sie Kilometer um Kilometer. Mit dieser Szene beginnt der heutige Bibeltext aus Lukas 24. Diese zwei Männer sind unterwegs in die Stadt Emmaus. Emmaus lag ungefähr 11 Kilometer von Jerusalem entfernt, von dort, wo diese zwei Männer losgingen. Es waren also ein paar Stunden Fußmarsch und die Männer haben sich auf den Weg gemacht. Sie sind tief enttäuscht, weil Jesus, der Mann, dem sie die letzten 3 Jahre nachgefolgt sind, dem sie eigentlich alles gewidmet haben, der ihr Lehrer war, ihr Meister, ihr Herr, umgebracht wurde, brutal hingerichtet. Sie haben nicht damit gerechnet, sie haben es nicht kommen sehen. Warum sie gerade jetzt, ein paar Tage später, nach Emmaus gehen, wird nicht berichtet. Sie machen sich einfach gemeinsam auf den Weg und verarbeiten unterwegs zusammen das, was in den letzten Tagen geschehen ist. Das, was sie bewegt, ihre Fragen, ihre Sorgen, ihre Enttäuschungen besprechen sie miteinander. Und hier möchte ich schon ganz kurz stehen bleiben, den Bericht einmal kurz unterbrechen und kurz auf uns schauen. Enttäuschungen haben wir vermutlich schon alle erlebt, oder? Gibt es hier einen Glücklichen in unserer Runde, der sagt, nee, das habe ich noch nicht erfahren. Der möge aufstehen und stehen bleiben, weil er ganz viel Freude haben kann. Ich glaube, Enttäuschungen gehören zu unserem Leben dazu. Wir wollen es nicht, aber es ist halt so. Wir sind Menschen, wir enttäuschen uns, wir enttäuschen andere, andere enttäuschen uns genauso. Vielleicht ist es der Verlust eines lieben Menschen. Vielleicht ein Bruch in einer Beziehung. Es kann ganz unterschiedlich aussehen. Sogar vielleicht eine Enttäuschung Gott gegenüber, weil er mich scheinbar irgendwie nicht hört oder nicht eingreift. Ganz unterschiedliche Gründe können wir haben. Aber den ersten Ratschlag, den wir hier aus diesem Text mitnehmen können, ist, rede über deine Enttäuschungen. Genauso wie die Männer das gemacht haben. Rede über deine Enttäuschung. Behalte es nicht für dich, sondern such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Nicht, um über die Person herzuziehen, die dich vielleicht enttäuscht hat. Nicht, um sie runterzubuttern und deine Sicht der Dinge hochzuheben und zu sagen, wie es eigentlich war. Rede mit jemandem darüber, um ja einfach deine Gefühle auszudrücken. Dein Wut vielleicht, deine Enttäuschung einfach zu benennen und zu hören, was der andere vielleicht sagen möchte. Behalte es nicht für dich, rede darüber. Wenn wir solche Gedanken und Gefühle für uns behalten, ist, glaube ich, die Gefahr groß, dass sie uns immer weiter runterziehen und uns die Perspektive rauben. Die beiden Männer gehen also weiter und passieren irgendwann eine Weggabelung. Sie gehen aber weiter geradeaus, den Weg kannten sie sehr gut. Und nach einigen Minuten bemerken sie, wie hinter ihnen ein dritter Mann auf der Bildfläche erscheint. Sie gehen erst ein bisschen weiter, aber irgendwann können sie sich nicht zurückhalten, bleiben stehen, drehen sich um und merken dann, oh, der Mann geht uns schon etwas länger hinterher. Denn er fragt sofort, ja, worüber redet ihr denn die ganze Zeit? Was bedrückt euch? Von welchen Ereignissen sprecht ihr da? Die beiden Jünger sind total überrascht. Sie können es nicht verstehen. Hat dieser Mann wirklich nicht mitgekriegt, was in den letzten Tagen in Jerusalem passiert ist? Die ganze Stadt war doch vor 1,5 Wochen in Aufruhr, wo Jesus in Jerusalem einmarschiert ist. Dann Karfreitag, Jesus wird hingerichtet. Wieder ein großes Event in Jerusalem, was an niemandem vorbeigegangen ist. Und dieser Mann fragt tatsächlich, was passiert ist? Wo kommt der denn her? Der unbekannte Mann lässt sich aber nicht abschütteln und bohrt weiter. Ja, sag mir doch jetzt, was passiert ist. Und die beiden Männer, die Freunde Jesu, die das alles miterlebt haben, erzählen es ihm. Hast du nicht gehört, Jesus von Nazareth wurde gekreuzigt? Wir dachten, er wäre der Retter Israels, auf den wir schon so lange warten. Aber er war ein Prophet Gottes, ein großer Prophet, der sich durch Taten und Worte ausgewiesen hat. Aber unsere religiösen Führer haben ihn leider umgebracht. Das berichten sie ihm in wenigen Worten. Und die nächste Aussage von diesen beiden Männern, die lässt uns etwas tiefer blicken in ihre Enttäuschung. Sie sagen nämlich, das hatte ich kurz erwähnt, und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Mit anderen Worten kann man sagen, wir haben gehofft, er wäre der Messias, auf den wir als Volk schon so lange warten. Wir wissen aus dem Alten Testament, aus unserer Bibel, dass er kommen soll. Und Jesus hat so außergewöhnlich gepredigt. Er hat so außergewöhnliche Dinge getan und Wunder gewirkt. Wir hatten gehofft und gedacht, dass er dieser Messias ist. Aber jetzt ist er tot. Er ist nicht mehr da. Und darum war er wohl nur ein großer Prophet. Auf der einen Seite stehen die Fakten. Die haben die Jünger diesem fremden Mann genannt. Er hat außergewöhnlich gelehrt und zweitens tat er außergewöhnliche Dinge. Auf der anderen Seite steht dann die Interpretation dieser Fakten. Bis Jesu Tod hatten sie gedacht, diese Fakten weisen ihn als den Messias aus. Er ist der, auf den wir als Volk warten. Er ist die Erlösung für unser Land. Aber nach dem Tod haben sie diese Fakten neu interpretieren müssen, haben es zumindest so gedacht und kamen nach dem Tod dann zu dem Entschluss, er war nur ein großer Prophet. Nur ein großer Prophet. Und darin liegt, glaube ich, der wahre Grund ihrer Enttäuschung. Sie waren natürlich traurig und auch enttäuscht, dass ihr Freund, ihr Lehrer getötet wurde, so brutal hingerichtet ist. Aber der eigentliche Grund für ihre Enttäuschung war, glaube ich, dass mit ihm auch ihre Hoffnung auf den Messias gestorben ist. Das hat sie so tief getroffen. Das hat sie so betrübt gestimmt. Unsere Enttäuschung kann auch viele Gründe haben oder auch vielleicht nur einen Grund. Vielleicht einen so wie bei den beiden Männern. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr treten aber diese Gründe ein Stück weit in den Hintergrund, oder? Je mehr Zeit vergeht, desto schwerer wirkt die Enttäuschung auf uns, desto mehr belastet uns diese emotionale Last, die wir da verspüren und drängt sich nach vorne. Die Enttäuschung dehnt sich auch irgendwann auf andere Bereiche aus, sodass es nicht nur mehr bei diesem einen Punkt bleibt, sondern irgendwie immer mehr darunter gefasst wird. Und der zweite Ratschlag aus dem Bibeltext ist, was genau hat dich denn enttäuscht? Es ist nur eine Frage. Was genau hat dich denn enttäuscht, wenn du mit Enttäuschung zu kämpfen hast? Weißt du es überhaupt noch, was genau es war? Ist dein Chef oder dein Freund oder dein Partner wirklich die Enttäuschung in Person? Oder war es vielleicht vielmehr doch nur eine Begebenheit, nur eine Eigenschaft, nur eine Sache, die irgendwie vorgefallen ist, die dich enttäuscht? Wenn wir nicht wissen, was genau uns so enttäuscht und runterzieht, wie können wir dann darüber reden? Wir stehen dann einfach vor diesem Problem wie vor einem unüberwindbaren Hindernis. Nimm diese Frage mit: Was genau enttäuscht dich? Was genau enttäuscht dich? Die Jünger wussten es. Sie haben gesagt, was sie so sehr enttäuscht. Die Hoffnung auf den Messias ist mit Jesus mitgestorben. Und nachdem die beiden Männer ihm das erzählt haben, gehen sie ein Stück weiter. Sie erzählen ihm auch von dem, was an dem gleichen Morgen passiert ist. Frauen, die befreundet waren mit ihnen, die befreundet waren mit Jesus, sind zum Grab marschiert. Sie wollten ihm etwas Gutes tun, den Leichnam nochmal einbalsamieren, so wie sie es immer getan haben. Aber als sie am Grab waren, merkten sie, der Stein ist weg. Keine Leiche im Grab. Sie kommen zurück, erzählen es den Männern und niemand versteht es. Ich kann mir gut vorstellen, wie dieser Fremde die Fragezeichen in den Gesichtern dieser Männer gesehen hat. Sie müssen groß gewesen sein. Zu ihrer Enttäuschung, die sie jetzt seit Tagen mit sich rumtragen, kommt jetzt auch noch diese Verwirrung darüber, was überhaupt mit dem Leichnam ihres Herrn passiert ist. Fragen über Fragen. Irgendwann schlüpft dieser für die Männer unbekannte Begleiter raus aus der Rolle des Fragenden. Vielleicht war er ja selber auch jetzt enttäuscht über das, was sie ihm erzählt haben. Er rüttelt die beiden Männer wach. Und das lesen wir in Vers 25 und 26. Dort sagt der Begleiter: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Danach zeigt er ihnen anhand des Alten Testamentes, ihrer Bibel der damaligen Zeit, das Neue Testament wurde ja erst nach Jesus verfasst, er zeigt ihnen anhand des Alten Testamentes all die Stellen auf, die davon sprechen, dass der Messias, der Mann, auf den sie warteten, genau doch das erleiden musste, was passiert ist. Warum konnten sie es nicht sehen? Sie kannten doch das Alte Testament. Jesus hat ihnen sogar selber gesagt, dass das mit ihm passieren würde. Warum seid ihr so unverständlich? Die Jünger waren enttäuscht, weil sie mit Jesu Tod eigentlich das Ende vor Augen hatten. Weil sie Jesu Tod als eine Niederlage empfunden haben, ein Schlussstrich unter eine Sache, die ihnen Hoffnung gegeben hat. Aber Jesus belehrt sie eines Besseren. Jesus zeigt ihnen auf, dass es genau so hätte kommen müssen. Das, was auf den ersten Blick nach einer Niederlage aussieht, ist eigentlich der größte Sieg Gottes. Die Niederlage ist der endgültige Sieg Gottes. Gott hat alles so kommen sehen und hat diese Ereignisse in seinen Plan eingebaut. Und hier stehen wir oft Hand in Hand mit diesen beiden Männern, oder? Wir sind vielleicht etwas enttäuscht, vielleicht auch tief enttäuscht und empfinden, dass irgendetwas, was uns total wichtig war, etwas, was uns sehr viel bedeutet hat, jetzt gerade total schief läuft. Und es enttäuscht uns. Vielleicht ist es die Entwicklung unserer Kinder. Vielleicht ist es unsere eigene berufliche Entwicklung. Vielleicht ist es der Zustand der Gemeinde, zu der ich gehöre. Vielleicht ist es aber auch viel größer, die gesellschaftliche Situation, in der ich mich befinde. Und es scheint, dass es zu Ende geht, dass eine Niederlage hinter uns liegt. Aber ich möchte dir diese Hoffnung mitgeben, die diese beiden Männer aus der Begegnung mit Jesus geschöpft haben. Gott nutzt Rückschläge, um Neues entstehen zu lassen. Gott nutzt Rückschläge, um Neues entstehen zu lassen. Er hat alles kommen sehen und er baut es manchmal ganz bewusst in seinen Plan ein. Meistens erkennen wir es nicht sofort, sondern erst nach einiger Zeit, wenn wir nochmal zurückschauen und sehen, stimmt, an einem Punkt dachte ich, es ist vorbei. Aber das, was danach entstanden ist, ist viel größer als das, was ich mir jemals hätte träumen lassen. Oder um es mit Worten eines Kinderliedes zu sagen, das die Geschichte von Josef aus dem Alten Testament zusammenfasst. Gott kann auch aus bösen Sachen wieder etwas Gutes machen. Gott kann auch aus bösen Sachen wieder etwas Gutes machen. Und ich möchte das mit einem sehr tragischen Beispiel verdeutlichen. Zwei junge Christinnen haben immer wieder Einsätze in ärmeren Ländern gemacht. Eigentlich in den ärmsten Ländern der Welt, weil sie genau diesen Menschen in den Ländern helfen wollten. Bei einem humanitärischen Einsatz im Jemen wurden diese beiden Damen entführt und kurze Zeit später ermordet gefunden. Dieser Fall ging 2009 auch durch die Presse, ist bekannt gewesen. Und der Traum von einem dieser beiden Mädchen war es, nach ihrer Ausbildung ein Kinderdorf in Malawi zu gründen. Diesen Traum hatte sie und das wusste ihre Heimatgemeinde, das wusste ihre Familie, das wussten alle Leute, die etwas enger mit ihr zu tun hatten. Und diesen Traum haben dann die Eltern und ihre Heimatgemeinde aufgegriffen. 2 Jahre später haben sie das Kinderdorf in Malawi gegründet. 100 Kinder werden dort Tag ein, Tag aus betreut, die sonst zu den ärmsten Menschen der Welt gehören. Der Pastor der Gemeinde, zu der sie gehörte, sagte im Rückblick, dass die Gemeinde zunächst wie gelähmt war. Und das können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Die Gemeinde war zunächst wie gelähmt, aber er sagte auch, dass inzwischen das Vorbild dieser beiden Frauen zu einer Initialzündung für eine Erneuerung der ganzen Gemeinde geworden ist. Was will ich damit sagen? Dieses tragische Ereignis, das die Hinterbliebenen bis heute noch fragend zurücklässt. Es gibt darüber Dokumentationen und Bücher, wo man das nachlesen kann. Die Angehörigen verstehen es bis jetzt noch nicht. Aber sie sehen selber, wie viel Gutes aus diesem tragischen Schicksal ihrer Töchter entstanden ist. Die Fragen bleiben natürlich. Wer ist schuld? Hätte es nicht auch verhindert werden können? Warum hat Gott das zugelassen? Diese Fragen und andere bleiben natürlich. Sie werden noch nicht so schnell beantwortet sein. Aber das Gute im Leben vieler Menschen, das daraus entstanden ist, bleibt genauso. Am Ende der Reise der beiden Männer laden sie den Fremden, der sie jetzt schon länger begleitet, mit ein, in ihr Haus zu kommen, in Emmaus. Er lässt sich einladen und kurze Zeit später sitzen sie am Tisch und essen gemeinsam. Beim Essen spielt sich eine Szene ab, die diese beiden Männer kennen, die noch vor ihrem inneren Auge da ist. Jesus nimmt, wo sie zusammen am Tisch sitzen, das Brot, dankt dafür, zerbricht es und verteilt es an all diejenigen, die dort mit am Tisch saßen. Und beim letzten gemeinsamen Essen der Jünger mit Jesus, vor seiner Kreuzigung, hat er ja genau das getan. Und bis zu diesem Moment war diesen beiden Männern irgendwie nicht bewusst. Es ist ihnen nicht aufgefallen, wir können es uns nicht erklären, dass dieser Mann, der die ganze Zeit mit ihnen ging auf dem Weg nach Emmaus, Jesus war. Und jetzt, wo er das Brot bricht, dafür dankt und es an sie austeilt, fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und sie erkennen, das ist Jesus. Er ist auferstanden, er ist wirklich nicht tot. All das, was uns bedrückt hat, all das, was uns runterzieht, all das, was wir nicht verstehen, löst sich auf in diesem Moment. Es ist Jesus. Auf dem Weg hatten sie irgendwie gespürt, dass dieser Mann, so wie er die Bibel erklärt hat, so wie er zu ihnen geredet hat, dass das in ihnen diese Leidenschaft und dieses Feuer irgendwie wieder angefacht hat, dass sie gehört und gespürt haben, als Jesus mit ihnen geredet hat. Und jetzt wissen wir auch wieso, weil es Jesus war. Der Bericht endet damit, dass Jesus im gleichen Moment verschwindet und die beiden Männer sofort nach Jerusalem zurückgehen, um den anderen Freunden von Jesus zu erzählen, was passiert ist, dass er wirklich auferstanden ist. Sie wussten es jetzt, Jesus ist auferstanden. Aber was noch viel wichtiger ist, sie wussten jetzt auch, dass er der Messias ist. Dieser Mann, von dem wir gehofft haben, dass er der Messias war, ist es wirklich. Wie viel größer war jetzt nach diesem Spaziergang ihre Freude als vorher die Enttäuschung? Die Tatsache der Auferstehung Jesu gibt diesen beiden Männern die Freude zurück. Einfach nur die Tatsache der Auferstehung Jesu. Und ich möchte an diesem Punkt zum Ende kommen und dich fragen, wie ist es bei dir? Wie steht es bei dir mit der Auferstehung Jesu? Jahr für Jahr hören wir von dieser Wahrheit, von diesem Bericht in der einen oder anderen Form. Jesus ist auferstanden. Macht das noch etwas mit uns? Ist heute ein Gottesdienst wie jeder andere, diese Predigt wie jeder andere, das Thema wie jedes andere? Jesus ist auferstanden. Das größte Fest in unserem Kirchenjahr. Das größte Fest in unserem Kirchenjahr. Jesus ist auferstanden. Und Jesus ist damit der Retter der Welt. Nicht nur der Retter Israels, sondern der Retter der ganzen Welt. Der Retter von dir und der Retter von mir. Er ist gestorben und auferstanden, damit seine Nachfolger ewiges Leben haben können. Und daran erinnern wir uns immer wieder, wenn wir Ostern feiern. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit ich diese Beziehung zu Jesus leben kann, die mir ewiges Leben gibt. Dafür wollen wir ihm jetzt mit dem nächsten Lied Danke sagen. There is a Redeemer. Und damit wollen wir nach dem Lied auch einfach das Abendmahl feiern, mit diesem Gedanken im Kopf. Jesus ist auferstanden. Das Mahl, das die Jünger mit Jesus in Emmaus in dem Haus gefeiert haben, war ein Freudenmahl. Sie haben sich darüber gefreut, dass er auferstanden ist. Und diese Freude wollen wir gleich auch mit dem Abendmahl noch